¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info 107. Diesmal gibt es Beiträge über die brasilianische Landlosenbewegung MST und ihre Konflikte mit der Polizei und der Regierung Lula, eine Reportage aus Mexiko, wo sich Hip-Hopper und Graffiti-Sprayer auf einem Festival als Kulturen des Widerstands versuchen und schließlich einen Beitrag nicht nur, aber auch in eigener Sache. Er handelt von freien Radios in Venezuela. Beginnen wir aber zuerst mit den Meldungen. Diesmal aus Bolivien, Argentinien und Guatemala.
Bolivien. Ende vergangene Woche verabschiedete der Parlamentspräsident Boliviens das neue Energiegesetz, das eine Zuspitzung der politischen Konflikte im Land hervorgerufen hatte. Dieses Gesetz beinhaltet die Erhöhung von Steuern und Abgaben für in Bolivien ansässige transnationale Energiekonzerne von 20 auf insgesamt 50%. Es hatte zuvor heftige Debatten bei den sozialen Bewegungen und zwischen den politischen Parteien ausgelöst. Während Teilen der Linkspartei Bewegung zum Sozialismus MAS, der indigenen Partei MIP und Vertretern der bürgerlichen und rechten Parteien das Gesetz nicht weit genug geht, sehen bolivianische Unternehmer und Vertreter multinationaler Energiekonzerne durch das Gesetz ihre Gewinne und Eigentumsrechte bedroht. Schließlich weigerte sich Präsident Carlos Mesa, sogar das vom Parlament bereits verabschiedete Gesetz zu unterzeichnen. Nach langen Debatten mit dem Parlament nahm er es am 17. Mai letztendlich an, ließ es jedoch von seinem Stellvertreter, dem Parlamentspräsidenten, unterzeichnen. Doch auch mit der Verabschiedung des neuen Energiegesetzes scheint die politische Auseinandersetzung in Bolivien noch nicht vorbei zu sein. Präsident Carlos Mesa ist geschwächt. Während die Unternehmer Schadensersatzklagen gegen den bolivianischen Staat ankündigten, forderte die soziale Opposition mit Hilfe von Streiks, Straßenblockaden und Protestmärschen die Nationalisierung der fossilen Brennstoffe und die Enteignung der Energiemultis. Mitte Mai besetzten Tausende von Demonstranten den Plaza Murillo im Zentrum der Hauptstadt La Paz. Sie verlangten den Rücktritt des Präsidenten. Dabei kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften, bei denen zahlreiche Demonstranten verletzt wurden.
Argentinien. Politische Verantwortung. Darum scheint es aktuell in Argentinien, genauer in Buenos Aires, gerade nicht zu gehen. Es geht um die Geschichte von zwei arbeitslosen Aktivisten, zwei Piqueteros. Dario Santillán und Maximilian Costecchi wurden am 26. Juni 2002 während eines repressiven Polizeieinsatzes auf der Brücke Pueyrredón in Buenos Aires von zwei Polizisten ermordet. Diese Woche begann nun der Gerichtsprozess gegen die beiden Polizisten Alfredo Fanciotti und Alejandro Acosta. Blicken wir zurück. Am 26. Juni 2002 blockierten tausende Piqueteros die Brücke Pueyrredón, eine von fünf Zufahrtsstraßen in die Hauptstadt. Blockaden und Massendemonstrationen der organisierten Piqueteros gehörten zu dieser Zeit schon seit einem halben Jahr zum Alltag in Argentinien. Vor allem seit Dezember 2001 machten sie damit auf die wirtschaftliche Misere und die hohe Arbeitslosigkeit aufmerksam und forderten eine Verbesserung ihrer Situation. Gleichzeitig sprachen sich 2002 immer häufiger Regierungsvertreter der damaligen Regierung Duhalde dafür aus, härter gegen die Demonstranten vorzugehen. Der Journalist Miguel Bonasso von der Tageszeitung Parina Dosse will gar von einem Richter erfahren haben, dass der Einsatz von Schusswaffen am 26. Juni auf der blockierten Brücke Pueyrredón bereits zuvor geplant wurde. Tatsächlich wurde die Blockade von der Polizei mit Tränengas und Gummigeschossen brutal gesprengt. Das bittere Ergebnis dieses repressiven Einsatzes: zwei ermordete Piqueteros und mehr als 30 schwer Verletzte. Dennoch wird lediglich den beiden Polizisten Fanciotti und Acosta der Prozess gemacht. Wohl, weil die Beweislast erdrückend ist. Die beiden Morde wurden mit der Kamera festgehalten. Für die sozialen Organisationen gibt es jedoch mehr Verantwortliche, wie Pablo Moran, Chef der Arbeitslosenorganisation Barrios de Pie, ausführt.
Pensamos que este juicio está atacando, digamos, a una parte del problema.
Wir denken, dass dieser Prozess einige Probleme mit sich bringt. Wir gehen davon aus, dass die beiden Angeklagten nicht die einzigen Verantwortlichen innerhalb der Polizei sind. Das zeigt sich schon an dem Beweismaterial zum Prozess. Natürlich existiert auch eine Verantwortung auf der Führungsebene der Polizei. Wer hat die Befehle gegeben? Und es gibt eine politische Verantwortung. Wir glauben, dass sie bis hin zum damaligen Präsidenten Duhalde reicht. Auf der anderen Seite waren sicher die Geheimdienste der Bundespolizei beteiligt, die in diesem Moment zusammen mit der Polizei der Provinz Buenos Aires gehandelt hat. Diese Leute sind unserer Ansicht nach die wirklichen Verantwortlichen für dieses Massaker. Denn es war ein Massaker, zwei Morde, die beiden wurden praktisch erschossen. Wir denken, dass diese politischen Verantwortlichen juristisch ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden müssen. Aber es sind genau ihre Namen, die beim Prozess gar nicht auftauchen.
Guatemala. Am 15. Mai lief die Frist für die Einrichtung der UN-Menschenrechtsvertretung in Guatemala aus. Das von einigen UN-Mitgliedstaaten bereitgestellte Budget zur Errichtung des Menschenrechtsbüros in Guatemala könnte nun zurückgezogen werden. Der Termin zur Einrichtung einer UN-Menschenrechtsvertretung wurde von der guatemaltekischen Regierung nach längerem Hin und Her selbst vorgeschlagen. Damit reagierte sie auf den bereits vor 2 Jahren gestellten Antrag der Einrichtung eines UN-Menschenrechtsbüros in Guatemala. Nach Ansicht guatemaltekischer Menschenrechtler wird die Situation negative Folgen für das Land haben. Zum Beispiel haben einige Staaten bereits Sanktionen gegenüber Guatemala angekündigt. Das Einrichten von Menschenrechtsbüros in Guatemala ist deshalb so wichtig, da immer noch zahlreiche Menschenrechtsverletzungen den Alltag der Menschen prägen. Auch soziale Organisationen sind von gewalttätigen Überfällen betroffen. Am 14. Mai 2005 berichtete Amnesty International von Einbrüchen in die Büros verschiedener sozialer Organisationen, wobei wichtige Dokumente entwendet wurden. Diese Übergriffe würden, so Amnesty International, ein gefährliches Phänomen darstellen, das außerdem vor den Augen der politisch Verantwortlichen in völliger Straflosigkeit geschieht.
Brasilien, unsanfter Empfang in der Hauptstadt. Am Dienstag, den 17. Mai, erlebte die brasilianische Hauptstadt eine der größten Demonstrationen ihrer Geschichte. 30.000 landlose Bauern und Bäuerinnen, organisiert in der Landlosenbewegung MST, sowie eine Vielzahl von Unterstützern forderten die Umsetzung der Landreform. Die mit roten Fahnen bewaffneten Männer, Frauen und Kinder waren 200 Kilometer weit gelaufen, um Präsident Ignacio Lula da Silva ihre Forderungen persönlich zu überreichen. Statt der erhofften Zusagen empfing sie jedoch erst einmal die Polizei. Bei den teils heftigen Auseinandersetzungen wurden nach offiziellen Angaben 32 MSTler und 18 Polizisten verletzt. Am nächsten Tag gab es dann aber doch ein Treffen mit Lula. Dabei wurde der mit Unterstützung der MST an die Macht gekommene Präsident nicht nur an seine Versprechen bezüglich der Landreform erinnert, sondern erhielt zusätzlich einen Petitionskatalog mit 16 Forderungen. Die Landlosen verlangen darin unter anderem eine Senkung der Zinssätze bei staatlichen Krediten, die Festschreibung eines Mindestanteils des Staatsbudgets für Sozialprogramme, die Absage an das von den USA dominierte Freihandelsabkommen ALCA, die Anhebung des Mindestlohns und eine Demokratisierung der Medien. Lula versprach, dass noch in diesem Jahr 115.000 Bauernfamilien Land erhalten sollen, weitere 400.000 Familien sollen im nächsten Jahr folgen. Im Anschluss ein Interview, das Onda im Februar dieses Jahres mit dem Generalsekretär der MST, Jean Pedro Stedile, führte. Das Movimento Sem Terra, die MST, hat Lula im Wahlkampf unterstützt. Seid ihr jetzt enttäuscht von ihm?
El gobierno no tiene la fuerza suficiente para implementar un amplio programa de reforma agraria. ¿Por qué?
Die Regierung hat einfach nicht die Kraft, um eine umfassende Landreform durchzusetzen. Warum? Zum einen sind die Großgrundbesitzer noch sehr mächtig und gemeinsam mit anderen wirtschaftlichen Schwergewichten bestimmen sie, wo es wirtschaftlich lang geht. Zum anderen ist der brasilianische Staat, was seine Gesetze, die Justiz und die Polizei angeht, ein bürgerlicher Staat. Ein Staat, der gegen die Armen ist. Wir haben also einen Staat, der von einer linken Regierung verwaltet wird, der aber nach wie vor die Privilegien der Reichen schützt. Diese Struktur verhindert, dass soziale Programme umgesetzt werden können, nicht nur die Agrarreform, und dass das Kräfteverhältnis sich ändert. Und außerdem ist die Wirtschaftspolitik Brasiliens immer noch eine neoliberale, und die neoliberale Wirtschaftspolitik bevorzugt den Export und somit die großen Agrarbetriebe. Wichtig ist die Rendite und nicht der Arbeitsplatz. Das steht einer Agrarreform diametral entgegen, denn diese hat zum Ziel, die Gewinne zu verteilen, Arbeitsplätze zu schaffen und Nahrungsmittel für den Binnenmarkt zu produzieren. Deshalb sind die neoliberale Wirtschaftspolitik und eine Agrarreform unvereinbar.
Es gibt eine Inkompatibilität zwischen der ökonomischen Neoliberal und der Necessität der Reform Agraria.
Und wo liegt eurer Meinung nach die Lösung?
Nosotros creemos que esa situación de Brasil no va a se alterar solamente con cambios del gobierno.
Wir glauben, dass sich diese Situation in Brasilien nicht nur mit einem Regierungswechsel lösen lässt. Wir müssen kämpfen und die Massen mobilisieren, um die nötigen Maßnahmen einzufordern. Und zwar nicht nur die Agrarreform, sondern auch Reformen im Bildungsbereich, in der Gesundheitsversorgung und in einer gerechten Umverteilung der Gewinne, damit wir in Brasilien wirklich eine soziale Politik für alle machen. Wir setzen also weniger auf die Regierung als auf unsere Fähigkeit, die Menschen zu mobilisieren und für unseren Kampf zu begeistern.
La solución no está con el gobierno, la solución está con la capacidad que tendremos de movilizar la gente y luchar.
Wer genau soll da mobilisiert werden?
Y es precisamente en ese momento el esfuerzo que estamos haciendo es tratar de coordinar esas diferentes fuerzas.
Im Moment versuchen wir, verschiedene Sektoren der sozialen Bewegung zu koordinieren. Das sind die Pastorales Sociales, die Basisgemeinden der Kirchen, dann die Gewerkschaften und so weiter. Wir haben 48 Formen der sozialen Organisationen im Visier. Die wollen wir alle ins Boot holen.
48 formas distintas de organizaciones sociales que estamos juntos.
Was ist euer Ziel?
Luchando. Las formas que el camino va adquiriendo en la lucha pueden ir cambiándose.
Unsere Hauptaufgabe ist der Kampf für soziale Gerechtigkeit. Die Wege können sich ändern, aber das Ziel bleibt. Wir müssen die Ideen der Leute verändern, die Gedanken, und das ist ein langer Weg, auch wenn Brasilien und ein großer Teil Lateinamerikas einen historischen Moment erleben. Aber noch verbuchen wir eine Abnahme der sozialen Bewegungen als Folge der Offensive der neoliberalen Politik der letzten Jahre. Wir befinden uns also im Moment in der Zeit des Säens. Wer jetzt schon ernten will, erntet höchstens Salat. Wir aber wollen Bäume pflanzen und ein ganzes Leben ernten.
Los que quieren cosechar se equivocarán o solo cosecharán lechuga. Nosotros queremos plantar árboles y cosechar la vida entera después.
In Mexiko-Stadt ein größeres Hip-Hop-Event zu organisieren, ist gar nicht so einfach. Weniger die deftigen Texte versperren den MCs den Weg in die Arenen, sondern eher die Angst der Veranstalter vor den ungezügelten Graffiti-Künsten der Fans. Als die Regierung der mexikanischen Hauptstadt für Mai diesen Jahres ein Festival der Kulturen im Widerstand ausrief, witterten einige Rap-Kombos jedoch ihre Chance. Sie überredeten die Veranstalter, neben der Sprachkunst auch die Spraydosen ins Programm aufzunehmen.
Und so konnten die Besucher dieses Mal neben internationalen Künstlern, exotischen Ethnien und hochkarätig besetzten Gesprächsrunden auch ein bisschen jugendliche Subkultur erleben. Und die hört sich in den mexikanischen Regionen recht verschieden an, meint Chimbo, Rapperin und Mitorganisatorin des Hip-Hop-Treffens.
Beim Flow merkt man schon einen Unterschied. Der Flow aus dem Norden Mexikos zum Beispiel ist sehr ausgeprägt, fast gesprochen, also in Anführungsstrichen fast gesprochen. Der Flow aus der Hauptstadt dagegen ist sehr heftig. Man hört einfach, wenn ein Rapper aus Mexiko-Stadt auf die Bühne steigt. Wow, 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 wow. Der legt gleich super aggressiv los. Ich glaube, das Umfeld prägt einen schon. Die Gruppe School 77 aus Guadalajara beispielsweise pflegt dagegen einen sehr viel relaxteren Stil. Mit sehr vernünftigen Texten, vielen alten Salsa-Samples und so.
de salsas y de otras cosas. Yo, XIMBO no tenía ningún plan, pero el día de hoy estamos celebrando el Festival de las Resistencias Olincan. Tú sabes, XIMBO rapeando desde el magisterio. Estoy estudiando la carrera de filosofía, mi compañero Vante en la de contaduría. Tú sabes, me trabo un poco, pero no importa. Puedo hacer una rima un poco más gorda, pero a veces me sale muy flaca y va, no importa, no pasa nada. Salen las palabras como metralleta parada.
Eigentlich hätten die mexikanischen Künstler bei ihrem Festival noch Unterstützung von ihren nördlichen Nachbarn bekommen sollen. Aber politische Querelen um den scheidenden Bürgermeister von Mexiko-Stadt, López Obrador, bewogen einige Sponsoren dazu, sich von der Finanzierung des Festivals zurückzuziehen. Die Homies aus Kalifornien mussten schließlich zu Hause bleiben. Trotzdem sind die USA auf dem Festival äußerst präsent, und zwar als inoffizieller Ausstatter der Veranstaltung. Jeder Zweite trägt ein Basketballtrikot der US-amerikanischen Profiliga oder Skaterklamotten made in USA. Ein grandioser Widerspruch, denn in den Texten der mexikanischen Rapper werden die Pinche Gringos, die Scheiß Gringos, oft genug mit den heftigsten Verfluchungen bedacht. Doch jeder MC hat seine eigene Erklärung für den Griff zum US-T-Shirt. So auch Realt Tlacaelel von der Gruppe Acachao, der sich auf diese Weise mit den afroamerikanischen Rappern solidarisieren will.
Yo creo que el vestirse así es como apoyar a ellos, ¿no? Un poco es compartir ideales de ellos, aunque a veces no los entendamos.
Ich glaube, sich so zu kleiden ist eine Art von Unterstützung. Wir zeigen so, dass wir ihre Vorstellungen teilen. Ich meine, oft genug verstehen wir Rapper uns untereinander kaum. Die US-Amerikaner sprechen nur Englisch und wir nicht. Aber mit den Klamotten können wir etwas von ihren Idealen annehmen. Wir übernehmen viel von der US-Mode, gute und schlechte Sachen. Wenn es zu viel wird, finde ich das aber nicht gut, denn wir haben doch unsere eigene Identität. Also lassen Sie sich träge sein, sondern danach suchen, was wir waren. Lass uns zurückschauen, um ein wenig voranzukommen.
Andere Hip-Hopper haben sich die Unterscheidung in vorgefertigte Rollen dagegen längst abgewöhnt. Rapper wie MC Loco brechen schon seit Jahren mit der gängigen Kleiderordnung. Mit seinem grünen Irokesenschnitt und seinem zerschlissenen Unterhemd wirkt MC Loco eher wie ein Punk, der sich im Konzert geirrt hat. Auch er hat in seinen Texten ein paar rüde Reime für die Gringos parat. Aber MC Loco weiß durchaus zu differenzieren. Seine Abneigung gilt vor allem dem Gangster-Rap mit all seinem Gepose.
Die reden schon gar nicht mehr von sozialen Unterschieden und Armut. Wahrscheinlich, weil es das dort nicht mehr gibt. Die Gangster-Rapper reden nur über Luxus, fette Autos und so. Aber wir reden über andere Dinge. Ich lebe in einem Land der dritten Welt. Ich kann doch nicht von Luxus erzählen, wenn ich ihn gar nicht habe. Ich spreche über die Sachen, die es in meinem Viertel nicht gibt, die meiner Familie fehlen und all den Leuten, die mir über den Weg laufen.
Internacionalista en esta pista, hip hop a la manera progresista, sistema autogestivo, esperar por sus migajas le hace daño a mi sistema digestivo, educación primero, segundo paso, la misión es poner luz en el sendero, sin compromisos por aquí y por allá, con este y con aquel, seguros son mis métodos en mente y en papel, conozco al enemigo, inmerso en la ignorancia y su castigo, quieren arrebatarnos ya el poder, no se va a poder, va a doler, pasa amor, conciencia con respeto a la mujer.
Woran ist dem Festival auf keinen Fall fehlt, sind weibliche MCs. In jeder zweiten Combo mischt mindestens eine Frau mit. Während die Graffiti-Künstler die Frauen gerade mal die Wände mit frischer Farbe einwalzen lassen, bevor sie selbst die Sprühdose zücken, hat sich auf der Bühne ein anderes Geschlechterverhältnis durchgesetzt. Das war nicht immer der Fall, erzählt die Rapperin Chimbo.
Heute wird ein sehr guter Tag werden, auch für mich persönlich. Das ist vielleicht nicht wirklich Feminismus, aber ich bin froh, dass heute auch eine Reihe Frauen da sind, denn früher gab es nicht so viele. Heute wird es 4 Frauen aus unterschiedlichen Gruppen geben, die echt gute Sachen machen. Eine ist Kua, die ist noch jung, gerade mal 16, noch nicht lange dabei, aber wirklich super. Sie wird mit RS2 rappen. Außerdem wird US auftreten. Die kommt hier aus Mexiko-Stadt, sie ist Psychologin. Und so sind alle ihre Texte echt abgedreht. Ziemlich finster, ein Stil, den ich noch nie in Mexiko gehört habe. Und dann kommt noch Madame Cuba aus Monterrey mit ihrer Gruppe Northsiders. Sie war eine der ersten Chavas, die im Norden gerappt haben. Auch klasse. Naja, und dann bin ich noch da, vom Magisterio, einer Combo.
Während auf der Bühne fleißig gerappt wird, haben die Graffiti-Künstler längst die umliegenden Wände in Beschlag genommen. Eine über 200 Meter lange Wand bekommt man in Mexiko nicht alle Tage geboten. Und das auch noch legal. Und schon nach kurzer Zeit nehmen die ersten Figuren und Schriftzüge Gestalt an. Wilde Wortschlangen in 3D, Science-Fiction-Landschaften, Retro-Styles aus den 80ern und viele Graffitis im Comic-Stil. Überhaupt gibt es viel mehr Geschichten und Bildern als an europäischen Wänden. Für Radio, einen Sprayer aus dem Süden von Mexiko-Stadt, gibt es keine Frage. Die Liebe zur Figur hat ihren Ursprung in den Murales, den mexikanischen Wandmalereien. Heute mein Radio habe ihm das Graffiti die Rolle übernommen, Erzählungen aus Geschichte und Alltag auf die städtischen Wände zu bannen.
Ich glaube, dass Graffiti einfach gut ist, vor allem wenn solche Events wie heute zustande kommen. Die Leute haben die Möglichkeit, sich zu äußern, zu sagen, hallo, hier sind wir. Es ist eine Form, um auszudrücken, was du machst, über dein Leben zu erzählen, wie und wo du lebst und wie du die Welt siehst.
Wer allerdings die Wände öffentlicher oder privater Gebäude besprüht und sich erwischen lässt, hat in Mexiko nichts zu lachen. Dabei haben die gesprühten Bilder ohnehin nur eine kurze Lebenszeit. Ob es nun die Anstreicher für die politische Kampagne des scheidenden Bürgermeisters López Obrador oder die Plakatierer anderer Parteien sind, sie alle rücken den Graffitis mit Bürste und Kleister zu Leibe. Hugo, ein Sprayer aus der Hauptstadt, findet es ungerecht, dass die Sprüche und Plakate der Politiker einfach rücksichtslos über jedes Graffiti geklebt werden können, während die Sprayer für jedes kleine Tag mit harten Strafen rechnen müssen.
Wenn du ein staatliches Gebäude besprühst, buchten sie dich für ein Jahr ein. Wenn du noch minderjährig bist, sind eben deine Eltern dran. Wenn du ein privates Gebäude bemalst, dann gehst du nur für kurze Zeit hinter Gitter und dann lassen sie dich laufen.
Die meisten Sprayer ziehen es allerdings vor, die Polizei zu bestechen, anstatt für Graffiti ins Gefängnis zu gehen. Beim Festival der Kulturen im Widerstand ist jedoch kein Polizist in Sicht, denn die Wände bekommen diesmal, ganz legal, einen neuen Anstrich. Nur der Platzwart vom Sportplatz scheint sich noch nicht so recht an die neuen Sportsfreunde gewöhnt zu haben und achtet sorgfältig darauf, dass keine leeren Dosen liegen bleiben. Die Spraydosen kosten auch in Mexiko einen Haufen Geld. Und bevor sich Hugo wieder unter die wippende Menge vor der Bühne mischt, verrät er noch schnell, wie man ein so teures Hobby finanziert.
Das Geld, was du nicht für Bier ausgibst, kannst du für eine Dose ausgeben. Statt einem Joint kannst du Farbe kaufen. Mucha paz.
Mitte Mai ging es hoch her bei der venezolanischen Telekommunikationsbehörde CONATEL. Radioaktivisten und Angestellte diskutierten und stritten sich heftig. Die Diskussion erhitzte den mit kaltem Neonlicht beleuchteten Konferenzraum der Behörde. CONATEL ist für die Vergabe der Radiofrequenzen zuständig und hatte vor 14 Tagen den Sendemasten eines freien Lokalradios in Caracas beschlagnahmt. Der Grund? Radio Alternativa de Caracas sendete ohne Lizenz. Dass die freien Radios gerade jetzt getriezt werden, kurz nach Inkrafttreten eines neuen Mediengesetzes, erscheint unverständlich. Räumt das Gesetz doch freien Radiostationen, den Radios Comunitarias, mehr Platz in der Medienlandschaft des Karibikstaats ein.
Buenos días, Caricuao.
Buenos días, Caricuao.
Kratzig und ungehobelt kommen sie über den Äther, die mit einfachen Mitteln ausgestatteten Radios Comunitarias wie La Perola FM in Caricuao werden von den Bewohnern der Stadtteile und Gemeinden in Eigenregie betrieben. Die Sendungen werden in provisorischen Studio gefahren. Die Studioräume befinden sich in Hinterzimmern von kleinen Lebensmittelgeschäften oder in Kellerräumen von Plattenbauten. Notdürftig sind sie sendetauglich gemacht worden. Es sind die alltäglichen Probleme der Gemeinden, die in den Sendungen diskutiert werden. Es geht aber auch um die politische Entwicklung in Venezuela. In den Magazinsendungen werden neben lokalen Belangen auch die nationale Politik diskutiert. Dabei geht es um Themen wie die Trinkwasserversorgung oder die Eröffnung einer Supermarktkooperative. Alle Radios Comunitarias begreifen sich in Venezuela als offene Projekte. Jeder kann spontan vorbeischauen. So erklärt das Enrique Chopite, der Moderator von La Perola.
Wenn jemand aus der Gemeinde etwas sagen will, suchen wir einen Sendeplatz und die Leute produzieren dann ihr Programm. Das wird ohne Einschränkung von unserem Radio übertragen. Es gibt die Freiheit, dass die Leute aus dem Stadtteil das senden, was sie wollen.
Der offene Zugang für alle und die Meinungsvielfalt in den Gemeinden macht die Radios zu einem Gegenpol zu den kommerziellen Medien.
Darin sieht die ehemalige Radiomoderatorin Leonor Vega aus San Cristobal die wichtigste Rolle der freien Radios.
Während die kommerziellen Medien sich weigern, die Probleme unter verschiedenen Gesichtspunkten zu diskutieren, organisieren sich in den freien Radios die Bewohner. Hier kommen die unterschiedlichen Meinungen zu einem Thema zu Wort, mit allen möglichen Ansichten, die es in einer Gemeinde geben kann. Es geht dabei auch darum, Lösungen für die eigenen Probleme zu finden. So war es auch während des Putsches. Die kommerziellen Radios begnügten sich damit, Musik zu spielen, während die freien Radios diskutierten, warum das in dem Land geschehen kann.
Diese Rolle spiegelt sich in dem neuen Mediengesetz wider, das im Frühjahr in Venezuela in Kraft trat. Darin wird festgehalten, dass die Bürger Venezuelas ein Recht auf Partizipation und Mitgestaltung an den Medien des Landes haben und selbst auf Sendung gehen sollen.
Das Gesetz sieht eine größtmögliche Verbreitung von freien Radios und Fernsehstationen vor. Es gibt in dem Gesetz zwar kein genaues Prozedere, wie die Legalisierung der Radiostationen vonstatten gehen soll. Es wird aber allgemein erklärt, dass den freien Radios Frequenzen zugewiesen werden sollen, damit sie lokal senden und die Probleme ihrer Gemeinde behandeln können, sowie ein Programm für die Leute vor Ort zu gestalten. Ich glaube, dass im Moment die freien Radios gegenüber den kommerziellen Medien einen Riesenaufschwung erfahren. Die Bevölkerung hat gemerkt, dass sie vom kommerziellen Fernsehen und Radio mit Falschinformationen versorgt werden und dass die kommerziellen Medien spezielle Interessen verfolgen, die nicht die Interessen der Bevölkerung darstellen.
4 Jahre wurde über das Gesetz debattiert, bevor es jetzt in Kraft trat. Der Aufstieg der kleinen Radios aus den Parroquias, den einfachen Stadtteilen, hängt mit der Informationspolitik der privaten Medien in Venezuela zusammen. Diese bekämpfen den populistischen Präsidenten Chavez mit allen Mitteln, auch wenn dabei die Berichterstattung auf der Strecke bleibt. Der freie Radiomacher Chopite sieht die Rolle der kommerziellen Medien kritisch.
Die privaten Medien haben sich in Parteien mit Sendemasten verwandelt. Es gibt 4 private Fernsehstationen und das sind heute 4 politische Parteien. Sie werden dabei von der Tagespresse und den privaten Radios im ganzen Land unterstützt. Diese Situation hat dazu geführt, dass die freien Radios boomen.
Die Kritik an den privaten Medien wird von dem neuen Gesetz aufgegriffen. Für den politischen Missbrauch von Fernseh- und Radiostationen sieht das Gesetz vorübergehenden Frequenzentzug vor. Das Gesetz fordert eine objektive Berichterstattung, Medienmonopole sollen beschränkt werden, zudem werden die Medien aufgefordert, die Belange der Bevölkerung im kulturellen Bereich, der Erziehung und der Gesundheitsvorsorge zu berücksichtigen. Die privaten Medienmacher und die Opposition sprechen von einem Knebelgesetz. Den Vorwurf hält Leonor Vega für unbegründet.
Das Gesetz schreibt kein Programm vor, verlangt aber, dass es während Kinderfernsehen auch Kinderprogramme gibt. Natürlich bleibt es den Medien überlassen, was für Formate sie senden. Was die Medienmogule am meisten stört, ist, dass die Medienkonzentration reguliert werden soll.
Für die freien Radios bietet das Gesetz die Möglichkeit, endlich legalisiert zu werden und Mittel aus den öffentlichen Kassen zu bekommen. Dabei ist das Gesetz aber nur ein Meilenstein auf dem noch langen Weg hin zu einem etablierten Platz in der Medienlandschaft des Karibikstaats. Trotz neuem Mediengesetz gibt es noch immer viele bürokratische Hürden, um legal eine Frequenz zu beantragen, und es ist schwierig, eine Finanzierung zu bekommen. So sind viele Radios unzureichend ausgestattet, wie Carlos Lugo von Radio Negro Primero erklärt.
Wenn ein Radio keine Zulassung bei der Telekommunikationsbehörde Conatel hat oder im Zulassungsverfahren steckt, muss es warten, bis der Prozess abgeschlossen ist, damit es die Möglichkeit hat, an öffentliche Fördergelder zu kommen. In unserem Fall stecken wir gerade im Antragsverfahren und hoffen bald, eine Frequenz zu bekommen. Die Verfahrensweise der Legalisierung ist bürokratisch. Deswegen können wir uns letztendlich nur auf unsere Basis verlassen, die Bevölkerung des Stadtteils, aus dem wir senden. Sie besitzen und verwalten das Radio und sie geben uns die Möglichkeit zu existieren und sie sind der Grund, warum wir existieren.
Im Fall von Radio Alternativa de Caracas ist Conatel mittlerweile zurückgerudert. Die Beschlagnahmung der Sendeanlage wurde nach heftigen Protesten für überstürzt erklärt. Vergangene Woche fand zwischen der Behörde und den Radioaktivisten ein Treffen statt. Am kommenden Wochenende soll es zu einem weiteren Treffen kommen. Hier soll es um die Handlungsweise der Behörde gehen. Ziel der Radioaktivisten: keine weiteren Beschlagnahmungen der Technik von freien Radios.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.